Also betriebswirtschaftlich so ein Album zu machen, wie ich es jetzt gemacht habe heutzutage, das ist ein Akt großer Romantik, hat aber nichts mit Geldverdienen zu tun.
Moin, moin, Hamburg!
Das war Jon Flemming Olsen, unser Gast in dieser Podcast-Folge vom Hamburger, zu der ich euch ganz herzlich begrüßen möchte. Ich bin Regine Marx und darf euch in jeder Folge spannende Hamburger und Hamburgerinnen vorstellen. Leute mit Ecken und Kanten, allesamt Charakterköpfe. Einige von ihnen findet ihr übrigens auch im Magazin der Hamburger. Das erscheint viermal im Jahr. Die aktuelle Ausgabe steht quasi schon in den Startlöchern. Sie erscheint am 5. November. Jon Flemming Olsen findet ihr in der Shortlist in diesem Magazin. In unseren Kulturtipps. Denn am 30. Oktober erscheint sein drittes Soloalbum und das legen wir euch da natürlich ans Herz. Der Mann auf dem Seil heißt es. Erstmals hat er dafür mit Streichern zusammengearbeitet, weil es eine Herausforderung war und die sucht er. Jon Flemming Olsen, Jahrgang 1964, wurde quasi nur auf der Durchreise in Düsseldorf geboren. Eigentlich ist der Mann Hamburger und zwar durch und durch. Er ist ein Multitalent, arbeitet als Grafiker und hat unter anderem CD-Cover für Udo Lindenberg, Philipp Bohr oder Selig entworfen. Das Fernsehpublikum kennt ihn als Ingo, den Imbisswirt, der seit 2004 gemeinsam mit Olli Dittrich in Ditsche, das wirklich wahre Leben, die Absurditäten des Lebens bei Pommes und Wurst bespricht. Buchautor ist er, Moderator und Musiker. Musik war eigentlich immer da. Jon Flemming Olsen hat so einige Bands gehabt, unter anderem war er Teil von Texas Lightning. Sein aktuelles Album, Der Mann auf dem Seil, hat er mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne finanziert. Ohne, sagt er, wäre das gar nicht möglich gewesen, denn mit Musik Geld zu verdienen ist nämlich alles andere als easy. In diesem Podcast erfahrt ihr, in welchen Situationen ihm der Humor vergeht, warum eine Albumproduktion letztendlich ein großer Akt der Romantik ist, warum Spotify das Intro killt, er für Hamburg immer eine Lanze brechen würde und wie es um seine eigenen Seiltänzeraktivitäten bestellt ist. Viel Spaß beim Hören.
Du bist Musiker, du bist Autor, du bist Grafiker, du bist Imbisswirt, sprich Schauspieler, ja. Singer-Songwriter, Moderator. Das sind wirklich viele Facetten, die du da mitbringst. Bist du da innerhalb dieser Facetten ein Seiltänzer in deinem Leben?
Wahrscheinlich ja. Tatsächlich ist es so, dass ich daran beim Schreiben habe ich gar nicht so sehr an mich gedacht. Also zumindest nicht an mich in meiner erwachsenen Beruflichkeit, sondern eigentlich nur in Anführungsstrichen an die dem Song zugrunde liegende wahre Begebenheit dieses jungen Franzosen, der 1974, glaube ich, war es im Sommer, da auf dem Seil gelaufen ist zwischen den Dächern des noch im Bau befindlichen World Trade Centers. Und worüber ich gestolpert bin durch einen grandiosen Film. Ich wusste davon vorher gar nichts. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Das war der Ausgangspunkt für den Song. Aber wahrscheinlich ganz am Ende ist es dann doch so, dass es einen wahrscheinlich irgendwie beeindruckt, weil es natürlich irgendwas mit mir auch zu tun hat. Abgesehen davon, dass ich eben die Vorstellung toll fand, mich selber sozusagen als 10-Jährigen da aufs Pflaster in New York City, Downtown Manhattan zu beamen und mir vorzustellen, ich hätte das damals selber erlebt.
Okay, wenn wir uns vorstellen, du bist eine Art Seiltänzer, blickst du dann gerade mehr nach oben oder nach unten, wie der Protagonist in diesem Song, der ja gelegentlich mal nach oben in die Sterne schaut oder auch mal zu Boden?
Genau, ja. Weißt du was, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr muss ich das bejahen. Tatsächlich, Seiltänzer trifft es doch sehr, sehr gut für mich auch. Und ich glaube, oder ich hoffe, sagen wir mal, dass ich das in einer einigermaßen ausgewogenen Mischung tue. Der Blick nach unten ist natürlich immer eher so ein angstvoller quasi, oder zumindest verbindet man das mit dieser Formulierung. Das habe ich natürlich auch, klar, weil mein Lebensweg, was die berufliche Seite zumindest betrifft, ist ja nun wirklich alles andere als geradlinig. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ich mich sozusagen so von Insel zu Insel gewissermaßen bewege, wie über einen großen Seerosenteich, wo man irgendwie so drüber kommen muss. Und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich denke, Mann, was hast du für ein Glück gehabt, dass das bis jetzt irgendwie in deinem Leben so halbwegs gut geklappt hat mit den Dingen, die dir selber eigentlich auch Spaß und Freude machen und zu denen du dich irgendwie berufen fühlst. Das ist ein großes Glück. Aber die Angst ist auch ein immerwährender kleiner Begleiter, würde ich mal sagen. So ein ganz leiser Tinnitus. Manchmal hört man ihn nicht und manchmal lauter.
Der König in meiner Baracke ist ein Song über jemanden, der, so habe ich es wahrgenommen, schon mal in einem Schloss gewohnt hat, aber sich dann diesem gesamten Konzept entzogen hat und jetzt der König in der Baracke ist und seine Macken pflegt. Hast du es immer geschafft, dir treu zu bleiben und nicht den Versuchungen eines Schlosses, sage ich mal, zu erliegen?
Nee, glaube ich nicht, dass ich das immer geschafft habe, tatsächlich. Und das ist vielleicht auch der Ausgangspunkt für diesen Song, dass ich das eben nicht immer getan habe. Also, um es konkret zu benennen, damals, Ende 2005 war es, glaube ich, oder Anfang 2006, weiß ich nicht genau, als mit der damaligen quasi 2.0-Besetzung von Texas Lightning das Angebot zu uns kam, wie wäre es denn, wollt ihr beim Vorentscheid zum ESC mitmachen, war mein erster Impuls, da gehöre ich überhaupt nicht hin, da gehört diese Band gar nicht hin, ich wüsste gar nicht, was ich da soll, das ist mir auch eher unangenehm und fremd. Und nein, also nein. Und das habe ich erstmal so in mir bewegt und dann habe ich gemerkt, ich habe aber außer sozusagen diesen eher persönlich gefärbten Gefühlen kein wirkliches Argument dagegen, gegenüber der Band. Die Band war durchaus eher positiv gestimmt, das zu tun. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, du hast eigentlich in deinem Leben, bist eher immer so ein Ablehner und so einer, der, ach, ich weiß nicht, ob ich dann, ist das richtig, das zu machen? Am Ende ist das nicht so toll und so. Also eher, ich bin tatsächlich eher zaghaft gewissermaßen und habe dann da in dem Moment gedacht, komm, was, das ist doch Quatsch. Mach das, sag doch jetzt mal ja, gib dir doch selber mal einen Ruck. Das hat dich doch nirgendwo hingebracht, wann immer du irgendwas von vornherein abgewählt hast. Hat dir das nie was genützt? Mach das doch mal. Langer Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt war das natürlich eine tolle Erfahrung und es hat zu einer Art explosionsartiger Spirale geführt in der kleinen, aber kurzen und heftigen Karriere dieser Band. Und ich bin dafür auch dankbar und möchte das nicht missen, um das nicht falsch zu verstehen. Dennoch war es so, dass das am Ende des Tages zu Situationen geführt hat, in denen ich wirklich mich unglaublich fremd und fehl am Platze gefühlt habe. Natürlich hat das auch, hat so ein Song dann auch noch eine Dimension, hoffentlich, glaube ich, oder so empfinde ich es jedenfalls, die natürlich weit über mich selber hinausreicht. Also ich finde, dass das tatsächlich auch eine gewissermaßen gesellschaftliche oder humane Frage ist sozusagen. Wo wollen wir überhaupt auch als Menschheit hin? Also oder als, sagen wir mal, der wohlhabende Teil der Menschheit, dem ich ja nun sehr, sehr deutlich angehöre. Hm. Wo sind wir, ist das wirklich, also dieses große, wertvolle, goldene Schloss, in dem wir leben, bei dem wir natürlich auch verzweifelt versuchen, alle Türen zuzuhalten, damit ja nicht zu viele Bewohner reinkommen, um es mal deutlich und undeutlich zugleich zu sagen, wo führt das hin? Hm. Ne? Und also das steckt auch da drin, tatsächlich. Aber es geht natürlich auch um Selbstbestimmung und um Freiheit und um, ja, ist das Große immer das, was das erstrebenswerte Ziel ist oder nicht?
Gibt es einen Moment, für den du eine Zeitreise machen würdest?
Oh, viele natürlich. Also Sehr viele. Natürlich, mein erster Gedanke führt natürlich sofort in alle möglichen Vergangenheitsstufen. Jetzt habe ich eben gerade gedacht, würde ich gerne in die Zukunft reisen? Da bin ich mir lustigerweise gar nicht so sicher. Ob ich gerne sehen würde, wie es der Menschheit so in 50 Jahren geht oder in 100 Jahren? Puh, ich glaube, das kann sehr, sehr verstörend sein. Aber rückwärts gesehen, natürlich wäre ich wahnsinnig gerne bei ganz vielen... darf man sich auch Orte wünschen oder nur die Zeit? Ja, klar. Okay. Weil sonst würde ich ja
jetzt... Du darfst dir auch Orte wünschen.
Sehr gut. Also dann würde ich natürlich zu sehr vielen Beatles-Konzerten zurückreisen. Ich würde natürlich auch zu Beatles Songaufnahmen ins Abbey Road Studio reisen. Das ist so das allererste, was mir einfällt. Ich würde überhaupt wahrscheinlich ganz viele Musiker in der Entstehung oder in der Ausübung von Konzerten oder so, oder in der Entstehung von Songs mir angucken. Und wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte, was ich jetzt natürlich nicht habe, würden mir wahrscheinlich tausende andere Sachen noch einfallen. Also ja, und tatsächlich, das Buch von H.G. Wells habe ich, glaube ich, auch so mit, weiß ich nicht, 15 begeistert gelesen, Die Zeitmaschine, was ja, glaube ich, mehrfach verfilmt wurde. Es gibt auch diese Verfilmung aus den 50er Jahren mit dieser Zeitmaschine, die sehr aus heutiger Sicht rührend aussieht. Somit so, sieht so aus wie so eine Art ganz komplizierter Massagestuhl mit Samt und Gold und so. Und habe ich auch begeistert gesehen. Also Zeitmaschine ist ein sehr spannendes Thema.
Wenn Zeitmaschine, dann Komoot, sage ich mal.
Ja, genau.
Du hattest ja Stichwort Beatles. Da hattest du ja sogar auch mal eine Coverband, oder? Wir waren zu dritt, soweit.
Zu dritt, genau. Ja, ja, ein Trio, ein sportliches Beatles-Trio. Ja, also klar, ich bin natürlich ein großer Beatles-Verehrer. Und genau, das haben wir gut 4 Jahre gemacht, zu dritt. Mit Olli Dittrich am Schlagzeug und einem anderen sehr guten gemeinsamen Freund, Stefan Zacharias, hat Bass gespielt und gesungen. Das hat sehr, sehr viel Freude gemacht.
Also wer sich da ein paar Bilder anschauen möchte, auch in deinen frühen Jahren, kann ich empfehlen, den Throwback Thursday, den du auf deinem Facebook-Profil gemacht hast.
Ja.
Der ist durchaus amüsant zu betrachten.
Der ist amüsant
zu betrachten. Das macht total Spaß.
Das finde ich auch, ist auch für mich selber sehr amüsant, weil natürlich auch viele, also sehr starke optische Veränderungen mit diesen Dingen einhergehen.
Absolut, ganz toll. Unter anderem auch ein Auftritt, der, glaube ich, nicht so schön war.
Nee.
Aber irgendwie ja vielleicht auch sein Gutes hatte am Ende des Tages.
Genau, genau. Der einzige große, oder überhaupt der einzige Auftritt meines Lebens, bei dem ich wirklich deutlich hörbar ausgebuht wurde mit meiner damaligen Band. Was verheerend war, wirklich verheerend. Aber ja, letzten Endes auch zu den richtigen Entscheidungen geführt hat, nämlich noch am selben Abend die Band aufzulösen und zu denken, nee, irgendwas muss anders werden.
Ja, du bist dann ja doch bei der Musik geblieben. Was aber geblieben ist, ist auch eine Freundschaft, nämlich die zu Olli Dittrich. Es gibt einen Song, der heißt In diesem Bild, dreht sich um einen Menschen, der sozusagen ein Bild malt von einer Situation, aber es fehlt immer eine Person, dann wäre dieses Bild perfekt. Wenn du ein Bild malen würdest, von Menschen, die dir wichtig sind, wäre Olli Dittrich da drin?
Klar, ich glaube, dass ich solche Bilder könnte ich mit vielen Menschen malen tatsächlich. Oder was heißt mit vielen, aber mit doch so einer guten Handvoll Menschen. Wenn man irgendwo ist, alleine, also der Song ist ja eben, beschreibt ja im Grunde genommen eins zu eins die Situation, die ich beim Songschreiben erlebe. Einerseits das große Glück, sozusagen mit mir und meinen Melodien und meinen Ideefragmenten, die sich dann hoffentlich zu irgendwas Sinnvollem zusammensetzen, mit all dem ganz alleine zu sein und sehr bei mir selber zu sein und gleichzeitig natürlich auch zumindest nach einer gewissen Zeit das Gefühl zu kriegen, oh, es wäre so schön, wenn man jetzt also hier als Robinson Crusoe noch so einen Freitag oder eine Freitagine bei sich hätte. Und klar, da würden mir sehr schnell, ich sag mal, so 8 bis 10 Menschen einfallen. Und Olli würde mit Sicherheit dazu gehören, klar.
über den bist du ja letzten Endes dann auch zu Ditsche gekommen, ne? Er hat dich da eingeladen, oder?
Genau, genau. Wobei das, diese Einladung noch sehr viel früher stattfand, nämlich 1999, zu dem damaligen Soloformat, was Olli im ZDF hatte, Olli Tiere Sensationen. Und da war diese Ditsche-Idee nur ein kleiner Bestandteil. Hm. Ein kleiner zweiminütiger Bestandteil, damals noch in Schwarz-Weiß gedreht. Und diesem Format waren leider nur zwei Staffeln beschieden. Und dann hat das ZDF das verworfen. Aber was deutlich wurde, war eben, dass innerhalb dieses Formates diese kleinen Ditsche-Takes besonders herausstachen. Und das war sozusagen die Geburtsstunde. Also die war eben doch wesentlich früher noch als der WDR-Start. Und genau, ich bin da tatsächlich wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen. Ich habe damals noch ein paar andere kleine Rollen gespielt. Aber den Imbisswirt Ingo, den gibt es seitdem quasi.
Was magst du an Ingo?
Was mag ich an dem, dass der so... Der ist ja quasi so eine Art Don Quixote. Der kämpft ja nun seit vielen Jahren mittlerweile gegen die Windmühle der Selbstgefährdung und der abstrusen Weltsicht seines Gegenübers. Gegen die kämpft er auf sehr verlorenem Posten immer wieder gegen an. Er versucht diesen Mann immer wieder sozusagen auf den rechten Pfad oder das, was er für den rechten Pfad hält, zu führen und ihn nicht gänzlich abstürzen zu lassen. Also man merkt, er hat auch ein bisschen, er hat natürlich eine starke Fürsorge über die Jahre entwickelt, muss man sagen. Lustigerweise, wenn man die ersten Folgen oder ersten Staffeln so ein bisschen guckt, jetzt so aus der Entfernung, merkt man, dass sich die Figur oder die Figuren beide natürlich auch ein bisschen verändert haben über die Zeit und in ihrem Verhältnis zueinander verändert haben. Und das mag ich sehr gern an ihm, dass der so, der verfügt über nicht viele Mittel tatsächlich. Also der ist natürlich jetzt kein Vollidiot, aber er ist ein sehr begrenzter, einfacher Mensch, der in seiner sehr begrenzten, einfachen Welt lebt, da durchaus irgendwie das Herz auf dem richtigen Fleck hat und und aber eben diesen Menschen ausgeliefert ist, der ihn da immer heimsucht sonntagabends. all das mag ich. Und natürlich mag ich wahnsinnig gerne natürlich auch diesen abgründigen Humor und diesen völlig aberwitzigen Humor und diese Dialoge, die sich zwischen uns entspinnen, die eben aus dem Nichts tatsächlich entstehen in diesen Momenten.
Du sagtest, Ingo kämpft gegen diese doch teils skurrile bis absurde Weltsicht, die da in sein Imbiss hereingetragen wird.
Ja.
Du hast einen Song auf deiner neuen Platte, der heißt Alles wahr.
Ja, das passt ganz gut dazu,
in der Tat. Das passt ziemlich gut dazu.
Ja, in der Tat. Da geht es eben um diese wahnsinnig anschwellende Flut von, wie ich finde, den aberwitzigsten und skurrilsten Überzeugungen, die sich sozusagen in unserer Welt und vor allen Dingen in den sozialen Medien Bahn bricht und so aufquillt wie so ein großer Hefeteig, was ich natürlich in Wahrheit schrecklich finde und gleichzeitig dann irgendwie in diesem Song dem mich mit Humor nähere. Also letzten Endes ist der Song nur eine Aneinanderreihung von eben diesen Aberwitzigkeiten. Ne? Also angefangen von die Mondlandung war nur eine Inszenierung und in einem Studio gefilmt oder Grippeimpfung tötet uns alle und wir kriegen Mikrochips von Bill Gates persönlich eingepflanzt und diese ganzen Dinge, die aberwitzig sind tatsächlich. Und es gibt noch natürlich einen anderen Aspekt in diesem Song, nämlich tatsächlich, und ich glaube, dass das durchaus auch ursächlich miteinander verbunden ist, dass wir uns ja in einem Zeitalter befinden der Auflösung des Beweises. Also alles, was uns bisher als Beweise diente für Realität, Fotos, Videos, Audioaufzeichnungen, sind natürlich alle mittlerweile, auch Video ist so die letzte Domäne, aber in Wahrheit auch, ist alles komplett manipulierbar, fast nicht mehr forensisch erkennbar, ob das, was man da jetzt sieht, hört oder liest, ob das tatsächlich die Wahrheit ist oder einfach nur ausgedacht. Ich glaube, dass die Auswirkungen dessen sind uns noch gar nicht so richtig bewusst. Und wohin das führen wird am Ende, ist uns auch noch nicht bewusst. Das ist möglicherweise in eine sehr dunkle Zeit, aber da sind wir noch nicht ganz angekommen.
Ein anderes Problem, am Anfang des Gesprächs erwähntest du es, es werden viele Menschen nicht in dieses Schloss hereingelassen. So, Burggraben drumherum und entsprechend abgesichert ist das gute Stück inzwischen. Ich glaube, wenn ich den Song richtig verstanden habe, ist der Song eine Tafel, ein Kommentar dazu. Wie schön es sein könnte, wenn wir doch alle einfach die Tafel da draußen ausrollen könnten und einfach alle miteinander feiern und essen.
Ja.
Ich würde das gerne auf Hamburg runterbrechen. Du bist geboren in Düsseldorf, aber bist ja relativ schnell in Hamburg gelandet und ja irgendwie offensichtlich auch hängen geblieben. Ich hoffe gerne. Wie nimmst du diesen Ort wahr? Ist das ein Ort des Willkommens? Hat er einen guten Vibe?
Ich glaube schon, dass Hamburg generell ein Ort des Willkommens ist. Ich glaube, das sieht man auch daran, dass es immer wieder, wenn es um Fragen geht, zum Beispiel von Flüchtlingsaufnahme, sozusagen auch außer in Anführungsstrichen der Reihe, Hamburg immer mit dabei ist, zu sagen, ja, hier, wir sind bereit. Wir haben Platz, wir haben Kapazität, wir haben Möglichkeit. Also ja, glaube ich schon. Und ich glaube, also abgesehen davon, dass der klassische Hamburger jetzt vielleicht nicht ganz so leutselig ist wie der klassische Rheinländer, beides sind natürlich auch Klischees, davon abgesehen, und dass man länger braucht, um mit dem so ein bisschen warm zu werden und wirklich in Kontakt zu kommen, glaube ich, ist der Hamburger aber auch, ja, also so ein bisschen stabiler oder irgendwie verlässlicher oder hält dann auch mehr, was er verspricht. Oh Gott, ich weiß nicht, jetzt begebe ich mich auf sehr dünnes Glatteis. Also nein, ich bin natürlich Hamburger durch und durch und ich bin auch tatsächlich mehr als sozusagen nur ein Zugezogener. Meine Familie ist eine Hamburger Familie, also ich bin sozusagen nur auf der Durchreise gewissermaßen, zufälligerweise in Düsseldorf. Ich bin sehr verwurzelt. Mhm. Also meine Großeltern hatten einen Fischladen mütterlicherseits in Winterhude, Alsterdorf. Mein Großvater väterlicherseits war Hausmeister in einer Schule in Wandsbek. Also ich bin unglaublich verwurzelt, tatsächlich. Und insofern ist es klar, dass ich eine große Lanze breche für Hamburg.
Glaubst du, dass du als Künstler zum Beispiel eine politische Verantwortung hast?
Klar glaube ich das. Ich glaube, dass das jeder Künstler hat und dass auch jede Kunst auch gerne zumindest eine irgendwie politische Komponente haben sollte und müsste vielleicht auch. Auch hier jetzt dünnes Eis, aber ich sage das jetzt einfach mal. Standpunkt. Es geht ja um Standpunkte, um Perspektiven, um Standpunkte, die man einnimmt und dadurch auch Perspektiven, die man ermöglicht. Und ich bemühe mich, ja, also, oder was heißt bemühe mich? Das ist gar kein Bemühen, das ist sozusagen, kommt auch letzten Endes von, kommt einfach so, dass solche Inhalte sich dann auch in meinen Liedern wiederfinden oder auch in, ja, Moderationen oder sozusagen Interaktionen mit Publikum in Konzerten auch vielleicht stattfinden. Und dann hoffe ich, dass ich eigentlich Menschen letzten Endes nur irgendwie bewege, vielleicht nur so ein bisschen anstoße, berühre und vielleicht die sowas mitnehmen lassen. Das klingt jetzt alles wahnsinnig wolkig und unkonkret und das muss es, glaube ich, auch sein, weil man sonst sonst an so einem, dann wird man eher zu so einer Art Seminarleiter oder sowas. Das möchte ich nicht sein. Und da glaube ich auch, dass das nicht richtig funktioniert. Ich finde ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen durchaus auch politischen Schreiber, den man als solchen gar nicht so auf der Uhr hat, ist Udo Jürgens gewesen. Der tatsächlich, finde ich, viele Inhalte eigentlich in Liedern wie mit so trojanischen Pferden in das vollkommen durchschnittliche und vielleicht auch durchaus Hardcore-konservative oder auch verbiesterte Wohnzimmer Deutschlands gepustet hat. Also das ehrenwerte Haus, wo er in dem Song beschreibt, dass er in wilder Ehe lebt und so, was damals in den 70er Jahren noch ein großer Affront gegen die Bürgerlichkeit war. Und da gibt es viele Beispiele, die aber alle so ein bisschen versteckt, alle so ein bisschen auf den zweiten Blick eher durchschimmern. Und ich glaube, dass tatsächlich diese Art von Liedern wahnsinnig viel geleistet haben, gerade weil sie sich auch in ihrer Musikalität eher an so eine Allgemeinheit gerichtet haben und gar nicht so sehr an eine, ich sage jetzt mal, progressive oder linksliberale kleines Grüppchen, sondern das waren Lieder für die Menschen, ne? Und ohne mich jetzt damit vergleichen zu wollen, bin ganz anders, aber das beeindruckt mich und ich glaube, dass das irgendwie auch letztlich wirkungsvoll ist.
Das ehrenwerte Haus ist ja auch ein durchaus charmanter, augenzwinkernder Blick. Gibt es denn Situationen, wo dir wirklich der Humor ausgeht?
Oh ja, natürlich, klar.
Nennst du mir einen?
Jede Menge. Mir geht der Humor aus, wenn immer noch darüber diskutiert wird, an welchen Orten oder virtuellen Unwirklichkeiten auch immer, ob der Klimawandel jetzt tatsächlich von uns hergestellt wird oder ob der einfach so passiert oder ob der überhaupt da ist und ob wir überhaupt was machen könnten und sollten und bla bla bla. Das sind für mich tatsächlich alles, muss ich leider so sagen, Ausflüchte, die einfach das Weiterführen, das ohne einen Millimeter zu verrücken, Weiterführen des eigenen Lebensstils begründen und manifestieren sollen und ja nicht einen in Gefahr bringen, irgendetwas zu verändern, am eigenen Dasein. Darum geht es ja immer. Und natürlich verstehe ich, wenn Menschen Angst haben vor sozialem Abstieg, der ja auch sozusagen seit Jahrzehnten in dieser doch sehr neoliberalen Welt, in der wir uns befinden, grassiert und größer wird, so empfinde ich es jedenfalls. Aber es geht natürlich bei diesem Thema in Wahrheit überhaupt nicht um Geld, weil das ja nur eine Erfindung ist und die Natur um uns herum und was die tut, ist nun überhaupt keine Erfindung. Und mit dem, was die tut, kann ja auch gar nicht verhandelt werden. Das ist auch so absurd, dass Menschen denken tatsächlich, sie könnten sich auf großen Konferenzen in große Kreise setzen und überlegen, was sie denn der Natur anzubieten hätten an Maßnahme. Und das ist ja vollkommen absurd. Also, und da geht mir tatsächlich der Humor aus, weil ich glaube, dass wir in Wahrheit natürlich, ja, man weiß gar nicht, ob man überhaupt noch irgendwelche Haltegriffe erreichen kann auf dem Weg in die Zukunft oder ob nicht schon so viele von diesen sogenannten Kipppunkten erreicht sind, dass eigentlich der Zug unhaltbar weiterfährt. Da gibt es keinen Humor tatsächlich an der Stelle.
Ein Beispiel dafür, was hast du denn verändert an deinem Lebensstil?
Ich glaube, ich habe gar nicht so wahnsinnig viel verändert, weil ich tatsächlich schon relativ, eigentlich schon immer sozusagen, das ist etwas, was mir meine Eltern mitgegeben haben oder uns Kindern, ich habe ja noch zwei Schwestern, einen Respekt vor Ressourcen tatsächlich. Ganz einfach. Und das hat natürlich auch zu tun mit dieser Generation, die eben noch den Krieg erlebt hat und die gehungert hat und so, ganz massiv natürlich, was meine Eltern auch getan haben. Und ich, zum Beispiel ein schlichtes Beispiel, Wasser aus dem Hahn ist sozusagen ein kostbares Gut. Und das habe ich schon als kleines Kind gelernt und ist mir vollkommen klar gewesen, dass ich zum Beispiel, wenn ich mir die Zähne putze, nicht währenddessen sinnlos den Wasserhahn laufen lasse, sondern ihn dann anmache, wenn ich ihn brauche. Wasser zu Wasser nicht zu vergeuden tatsächlich. Oder wohin kommen die Klamotten? Nein, sie kommen eben nicht in die Abfalltonne und sie kommen auch nicht in irgendeinen Sammelbehälter, weil sie dann nämlich nach Afrika geschickt werden und da auf irgendwelchen Märkten landen und die einheimischen Produktionen kaputt machen, sondern sie kommen halt ins Café mit Herz zum Beispiel, wo Obdachlose die dann kriegen können. Also so, das sind jetzt alles keine großen Heldentaten, aber in ihrer Summe und in ihrer Gesamtheit ist es zumindest das, wo ich glaube, das kann ich tun, ohne mein Leben tatsächlich mein Lebensstandard zu verschlechtern.
Wir alle haben ja eine Achillesferse, deiner als Künstler wird das Reisen sein. In der Corona-Zeit, ja, logischerweise, dummerweise gerade eingeschränkt. Als Ersatz viele Digitalkonzerte, man konnte viel streamen. Ist das für dich als Künstler ein Ersatz?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, und genau deswegen habe ich es auch in dieser Corona-Zeit, in der wir uns ja auch immer noch befinden tatsächlich, auch selber nie getan. Ich habe an einem großen Streaming-Event teilgenommen, den Freunde und Kollegen von Fool's Garden initiiert haben. Und das hat erstaunlicherweise richtig viel Spaß gemacht, auch und trotz und wegen der sehr, zum Teil sehr ulkigen technischen Pannen, die passiert sind da. Es war ein langer Event mit 10 Stunden Länge oder sowas, der sich durch die gesamte Republik sozusagen schlängelte mit vielen Protagonisten. Und ich war einer davon. Und das hat Spaß gemacht. Und gleichzeitig weiß ich, gerade das, was ich tue oder was Künstler wie ich tun, die sich generell auf eher kleinen Bühnen vor eher kleinem Publikum mit kleinem Besteck hinsetzen und Lieder spielen, für die und für mich ist es entscheidend wichtig, die Begegnung, die dabei entsteht. Und es entsteht natürlich nun mal keine Begegnung bei einem Streaming-Konzert. Das kann einfach nicht so sein. Und es entsteht auch keine Atmosphäre, keine Gemeinschaftlichkeit, kein gemeinsamer Moment. All diese Dinge gibt es nicht. Und insofern, ich verstehe das, dass Leute das natürlich genutzt haben, auch in der Verzweiflung. Und das ist auch alles richtig. Aber für mich
braucht es die Bühne.
Eigentlich nicht, nee, ja, braucht es die Bühne, genau.
Du hast gesagt, kleines Besteck. Du hast Bestecker vergrößert, denn du arbeitest auf dem aktuellen Album erstmals mit Streichern.
Ja, genau.
Warum?
Es hat viele Gründe. Erstmal, weil so kleine Streicherbesetzungen, seit ich Eleanor Rigby von den Beatles als, ich glaube, 11-Jähriger das erste Mal gehört habe, ist mir das Streichquartett immer wieder auch musikalisch über den Weg gelaufen bei anderen großen Helden. Elvis Costello hat mal ein tolles Album gemacht mit einem Streichquartett. Also das findet immer wieder, Streicher finden ja auch in der Popmusik oder in der Rockmusik oder in der populären Musik auch immer wieder auch mal statt. Und insofern ist das meinem musikalischen Kosmos gar nicht so weit entfernt. Und andererseits war es natürlich einfach eine große Herausforderung. Also auch nochmal wieder, ich suche auch immer so kleine und große Herausforderungen und kleine und große Abenteuer in dem, was ich tue. Und möchte gerne auch, vielleicht hat das auch zu tun mit den Leuten, die halt musikalische Helden sind für mich, die Beatles oder David Bowie oder Elvis Costello oder Paul Weller oder wen auch immer. Das sind alles Künstler oder Bands, die sich auch dadurch auszeichnen, dass die immer wieder neue musikalische Wege eingeschlagen haben und immer wieder sozusagen in neuer Verwandlung oder in neuem Gewand musikalischerseits aufgetaucht sind. Und das finde ich toll. Und das wäre jetzt so leicht gewesen, ein Album jetzt zu machen mit diesen Songs, was wieder in einem ähnlichen, mit einem ähnlichen Instrumentarium stattgefunden hätte, mit ein bisschen Schlagzeug und anderen Saiteninstrumenten, akustisch. So hätte ich es sonst gemacht und das wäre sozusagen relativ leicht gewesen. Und das war jetzt eben nicht so leicht. Und da musste ich selber auch viel für arbeiten. Und gleichzeitig hatte ich aber eben auch natürlich diese Vision im Kopf oder im inneren Ohr, wie das klingen würde. Und dass das eben auch ein bisschen was Besonderes sein würde, was eben nicht jeder Einzelkünstler so machen würde. Und das war ein langer Arbeitsprozess und so. Am Ende glaube ich, dass ich tatsächlich glücklicherweise genau das gemacht habe, oder genau das geworden ist, was ich mir erhofft habe.
Mit Hilfe der Crowd. Das ist wie der Vorgänger, ja. Ein Crowdfunding-Objekt, oder?
Genau.
Ist das toll, dass das heute möglich ist, oder?
Das ist unglaublich toll. Das ist unglaublich toll, finde ich auch. Das ist auch absolut notwendig in Wahrheit in Zeiten wie diesen, wo dass Künstler sozusagen auch meiner Größenordnung sonst gar nicht in der Lage wären, sowas finanziell überhaupt zu stemmen. Das ist einfach nicht machbar, weil man ja heute auch mit aufgenommener, veröffentlichter Musik in Wahrheit überhaupt gar kein Geld mehr verdienen kann. Also wirklich im Sinne von nichts. Das ist ja dem durchschnittlichen Musikkonsumenten ja gar nicht klar, der halt sein Spotify oder sein Apple Music oder was auch immer anschmeißt und dort für seine, keine Ahnung, 7 € oder 5 € im Monat jeden Song dieser Welt, wann auch immer, wie oft hören kann, dass das Geschäftsmodell leider denjenigen, der diese Musik herstellt, nahezu komplett ausschließt. Also man bekommt ja als Künstler 0,003 €, 0,00 oder 0,0003 €.
Ich weiß jetzt nicht. Wir sind auf jeden Fall im unteren Cent-Bereich.
Ja, also weit weniger als 1 Cent pro Stream. Ja, man kann sich das leicht ausrechnen. Also um ein konkretes Beispiel zu machen, mein Album, also die reinen Kosten, die mir entstanden sind, um es wirklich ganz klar zu benennen, hätte ich kompensiert mit ungefähr 4,5-5 Millionen Streams auf Spotify. Mhm. Da hätte ich aber noch nichts verdient, in Wahrheit. Da hätte ich nur die Kosten rein verdient durch Streams und hätte für meine eigene Arbeit, die natürlich auch mich über ein Jahr beschäftigt hat, nichts verdient. Und das ist natürlich gar nicht machbar. Das weiß jeder. Das weiß jeder. Und es ist auch nicht nur so, dass das mich betrifft oder Künstler in meiner Größenordnung, sondern eigentlich alle. Also die Musikerwelt hat erstaunlicherweise fast stillschweigend sich einverstanden erklärt, das, was sie früher verkauft hat, heute zu verschenken und als Promotion-Artikel zu sehen. Im Grunde genommen ist es gar nicht, also betriebswirtschaftlich so ein Album zu machen, wie ich es jetzt gemacht habe heutzutage, das ist ein Akt großer Romantik, hat aber nichts mit Geldverdienen zu tun, sondern nur damit, ich habe neue Songs, ich will ja auch neue Songs schreiben, das ist ja absurd, also wenn man welche schreibt, dann müssen die ja auch irgendwo hin und eben nicht nur auf die Bühne, irgendwie hat man ja das Bedürfnis, das in die Welt zu bringen und der Welt draußen zu erzählen, hallo, ich habe neue Dinge. Ich finde es wahnsinnig traurig tatsächlich, dass sich sozusagen das Format Album natürlich auch auflöst, weil ich zutiefst künstlerisch daran glaube. Nun bin ich auch damit aufgewachsen, logischerweise. Ich hoffe, dass ich noch ein Album nochmal machen kann irgendwann. Ich fürchte, dass das eng wird tatsächlich. Für mich und viele, viele andere Künstler, dass man sagt, das ist logisch, ich kann es nicht mehr. Also ich kann das jetzt gerne als Streaming veröffentlichen, aber so nicht mehr.
Musik und Texte kommen ja tatsächlich rein von dir, auch auf dem aktuellen Album. Mhm. Und was ich sehr schön finde, möchte ich nicht unerwähnt lassen, alle Texte sind ja auch auf deiner Homepage zu sehen.
Ja.
Was ja auch für mich, ich finde das als Nachteil beim Stream, ein Nachteil ist, sind die fehlenden Credits. Ich Natürlich. Weiß nicht, wer mitgemacht hat. Ich kenne nicht das Albumbild.
Ja.
Auch egal. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Und all dieses Drumherum ist irgendwie weg. Ne?
Ja, total.
Da sind wir beide anscheinend Romantiker.
Absolut. Und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, weil gerade das, also zu erfahren, wer hat noch mitgespielt oder wie geht die Zeile dann nochmal, die verstehe ich nicht so ganz, ich lese sie nochmal nach oder was auch immer. Oder was zu sehen, Bilder zu sehen, die auch für das Album oder für den Künstler, für die Band, für den Act irgendeine Aussage treffen. All das vergrößert ja das Erlebnis. Da findet eine große Erosion statt, tatsächlich. Die ist in vollem Gange und auch da ist es so, man weiß gar nicht, wohin das noch führt. Es führt übrigens tatsächlich, oh Gott, ich komme jetzt vor, tatsächlich wie so ein quengelnder alter Mann. Aber
wir vielleicht bin ich das auch tatsächlich. Raus.
Ich bin es ja auch. Nein, aber wirklich, weißt du, es führt auch dazu, dass Songs und Songwriting sich verändern. Also heute schon ist es so, dass wer auf Spotify erfolgreich sein will, darf sich zum Beispiel mit einem Intro nicht aufhalten. Inzwischen ist es so, du musst nach, keine Ahnung, 5 Sekunden anfangen zu singen und dann darf es auch nicht zu lange dauern, dann muss auch schnell der Refrain kommen.
Das ist die 5 Sekunden Exit-Phase.
Genau, weil sonst bist du draußen, sonst geht's weiter. Ne? Und das mag ja Songs geben, die das auch gut vertragen und gut verkraften, aber es gibt eben auch Musik, die das nicht gut verkraftet und die eine andere Form von Dramaturgie und eine andere Form von Länge braucht.
So ein Phil Collins in The Air Tonight hat er heute keine Chance,
genau,
oder?
Genau. Ich habe neulich ein sehr...
Den Song wird es gar nicht geben.
Absolut. Ich habe neulich ein sehr, sehr lustiges Video dazu gesehen auf YouTube, wo zwei junge farbige...
Das ist fantastisch.
Du kennst es.
Genau. Ja, das werden wir in den Shownotes verlinken. Das sollte
First
man
Listening
sehen.
Sessions heißt, glaube ich, das Format, wenn mich nicht alles täuscht. Und die hören diesen Song zum ersten Mal. Diese beiden Butchies, die sind ungefähr 12 oder so. Die haben keine Ahnung, wer Phil Collins ist. Und die haben natürlich noch weniger Ahnung, was In the Air Tonight ist. Und sitzen da und hören wirklich mit wachsender Fassungslosigkeit einem Song zu, der erstmal 2 Minuten lang einfach nur 3 Keyboardflächen hintereinander zimmert und ansonsten nichts passiert. Und das haben die in ihrem Leben, die sind wirklich fassungslos. Wie kann das sein? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist sehr, sehr lustig. Und am Ende verwandeln die sich in große Fans. Das ist ganz rührend.
Solche Geschichten bringen vielleicht nochmal den Umbruch. Sind wir positiv?
Ja, natürlich, genau. Das sowieso. Also auch wenn ich jetzt von vielen Dingen berichtet und schwadroniert habe, die ich irgendwie erschreckend finde, trotzdem bin ich natürlich, das klingt dann vielleicht immer so kitschig, aber der Mensch und seine Menschlichkeit haben auch ein großes Gewicht. Und wenn ich nicht auch daran zutiefst glauben würde, dann hätte ich vielleicht tatsächlich nicht zu lachen und ich habe dann doch auch viel zu lachen.
Du würdest wahrscheinlich auch nicht so schöne Songs schreiben können, wenn du nicht an die Menschen glauben würdest, über die du ja irgendwie auch erzählst.
Ja.
Das wäre so ein tolles Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage.
Ja.
Das ist ganz klar die Zukunft gerichtet.
Ja.
Was geschieht denn 2020 noch oder 2021? Was müssen wir uns aufschreiben, was Jon Fling Olsen uns kreieren und präsentieren wird? Erzähl uns.
Ich ganz persönlich,
ich
leider muss ich sagen, das sind sehr übersichtliche Dinge. Also zumindest was 2020 betrifft. Ich habe noch eine Handvoll Konzerte zu spielen, die vielleicht auch alle stattfinden tatsächlich, hoffentlicherweise. Das hängt natürlich auch immer davon ab, ob dann überhaupt in Zeiten wie diesen dieses geringe Kontingent an Tickets, das überhaupt möglich ist, dann überhaupt verkauft wird. Sonst lohnt es sich tatsächlich nicht. Also ich kann
es lohnt sich wahrscheinlich sowieso nicht.
Es lohnt sich natürlich sowieso nicht, aber man ist ja Romantiker und macht es dann trotzdem. Also das habe ich noch zu tun. Ich habe natürlich jetzt tatsächlich im Zuge der Albumveröffentlichung natürlich auch noch eine Menge Promo-Termine, die jetzt sozusagen so sukzessive langsam auf mich zurollen. Das war's für dieses Jahr tatsächlich für mich. 2021, ja, also steht in den Sternen. Ich hoffe, dass sich vielleicht gen Sommer die Situation, was Konzerte betrifft, ein bisschen weiter entspannt. Ich hoffe, dass wir möglichst früh einen möglichst guten Impfstoff bekommen, tatsächlich. Ich setze da meine Hoffnung drauf, tatsächlich. Ich glaube, dass wir das ohne das, glaube ich, wird es nicht gehen. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass die Kulturszene in Deutschland und überhaupt auf der Welt nicht komplett zusammenbricht, weil die trifft es natürlich in Wahrheit neben ein paar anderen Branchen am allerhärtesten. Hm. Und ich halte durch und dann gucken wir, wie wir uns in 2021 wieder begegnen.
Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat mir riesen Spaß bereitet.
Ich hatte Dank, ebenso.
Das war Jon Flemming-Olsen. Wie versprochen, ein Hamburger mit Ecken und Kanten und einer, der wirklich Stellung bezieht. Das hat mich persönlich sehr beeindruckt. Alle Links zu dieser Folge, auch jenen zum Reaction-Video mit Phil Collins, findet ihr unter www.derhamburger.info in den Shownotes. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne und schenkt uns eine kleine Empfehlung auf den gängigen Kanälen. Ihr wisst, Herzchen und Empfehlungen sind die Währung im Internet. Und wenn wir schon dabei sind, den Hamburger kann man auch abonnieren oder einfach am Kiosk jagen. Das war's für heute. Bleibt gesund. Passt gut auf euch auf und behaltet einen kühlen Kopf. Auf bald und ahoi.